MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen zu MS Voices, dem Podcast für alle, die direkt oder indirekt von Multiple Sklerose betroffen sind. Mein Name ist Irene und heute gibt uns Professor Dr. Sven Meuth, Direktor an der Klinik für Neurologie vom Universitätsklinikum Düsseldorf, seine Stimme. Guten Morgen, Herr Professor Dr. Meuth.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Teubner. Ich freue mich, heute bei Ihnen im Podcast sein zu dürfen.
Das freut mich auch wirklich von Herzen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Professor Dr. Meuth und ich haben vorhin beschlossen, dass ich Ihnen im Laufe des Podcasts einfach mit Herrn Meuth ansprechen darf. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, unser heutiges Thema, was mich besonders interessiert, weil ich auch entsprechend betroffen bin, MS-Therapie im Alter. Was gibt es zu bedenken? Herr Meuth, Sie sind Forscher, Sektionssprecher für klinische Neurowissenschaften, halten zahlreiche Auszeichnungen, Ehrenämter und Publikationen. Man nennt Sie auch den Brückenbauer zwischen Forschung und Patienten. Als erstes vielen, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Das ist nicht selbstverständlich. Und meine Frage, wie schaffen Sie das alles? Haben Sie mindestens einen Klon? Wer ist denn der Mensch hinter all dem?
Ja, das ist total nett, dass Sie das so sagen. Ich glaube, was mir ganz gut gelungen ist, ist, ich habe sehr früh schon während dem Studium für mich rausgefunden, was mir Spaß macht und was ich gerne machen will. Und Neurologie und im Speziellen eben Neuroimmunologie, wo die Multiple Sklerose dazukommt, ist für mich super spannend. Und insofern würde ich sagen, ich beschäftige mich mit den Themen auch ganz gerne in meiner Freizeit. Also bei mir ist Work-Life-Balance insofern super, weil ich auch Work als Life betrachte und eigentlich den ganzen Tag mich gern mit dem Thema beschäftige. Also vielleicht ist das der Grund, warum das eine oder andere ganz gut funktioniert.
Besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen.
Ich empfinde das als großes Glück. Ich habe zwei Töchter. Und wenn ich mir für die was wünschen dürfte, dann würde ich wirklich sagen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die eines Tages für sich einen Beruf finden, wo die sagen, da gehe ich jeden Tag gerne hin, das macht mir Spaß. Das muss man sich überlegen. Wir arbeiten ja 40 Jahre oder länger. Und wenn man dann das Glück hat, was gefunden zu haben, was einem wirklich, nicht falsch verstehen, ich habe auch gern mal einen Tag frei. Also ja, nicht, dass jetzt die Idee entsteht, dass ich sonntags nervös werde, weil ich nicht in die Klinik darf. So ist es noch nicht. Ja,
okay.
Aber es ist zumindest so, wenn morgens der Wecker klingelt, dass es nicht so lange dauert, bis man aus dem Bett kommt, weil man eben wohin geht, wo man gerne ist und wo man was macht, was einem Spaß macht.
Das hört sich richtig gut an. Wir beide haben ja heute das Thema, wie gesagt, MS-Therapie im Alter. Mein persönlicher Eindruck ist ja, niemand weiß was Genaues, auch der behandelnde Neurologe nicht. Therapie weiterführen, trotz erheblicher Nebenwirkungen oder Therapieabbruch und das berühmte russische Roulette, zumindest habe ich für mich gerade das Gefühl. Selbst in Patienteninformationen der entsprechenden Medikamentenhersteller geht es ja eigentlich immer nur um die jüngeren Patientinnen und Patienten. Man sieht fröhliche, aktive junge Leute, die trotz der Diagnose und der einhergehenden Beeinträchtigung vor Energie nur so strotzen. Aber was mit uns, mit denjenigen, die jenseits der 50 sind, fallen wir uns unter den Tisch?
Ich würde da gerne ein bisschen ausholen, weil im Prinzip muss man sagen, ist es ein großer Erfolg, dass wir jetzt auch auf die Menschen und Patienten mit 50 und älter blicken. Mhm. Weil die waren ja sozusagen vielleicht vor zwei Jahrzehnten noch komplett lost, sozusagen. Okay. Weil wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir sagen, wir müssen irgendwie Schübe verhindern. Und das ist das A und O. Wie kriegen wir früh eine Diagnose hin? Wie können wir früh in die Therapie einsteigen? Und wie können wir durch dieses gute therapeutische Zeitfenster am Anfang der Erkrankung die Entzündung so unterdrücken, dass es den Leuten möglichst lange gut geht. Mhm. Ja, so, und mit den Erfolgen, die dort erreicht wurden, nicht für alle und für jeden, das muss man zugeben, aber wenn ich überlege, wie war die MS-Behandlung vor 20 Jahren, als ich in der Neurologie angefangen habe, 2004, und wie hat sich das in diesen zwei Jahrzehnten entwickelt, dann muss man sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Wir haben jetzt Stübe wirklich, wirklich deutlich besser unter Kontrolle, als das vor 20 Jahren der Fall war. Und plötzlich fällt auf, dass wir am anderen Ende sozusagen, wenn die Krankheit vielleicht eher schleichend vorangeht, wenn die Schubaktivität gar nicht mehr so im Vordergrund steht, jetzt ganz neue Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber nochmal, dass wir uns mit diesen Problemen beschäftigen, ist ein Erfolg, dass wir die Schübe fast losgeworden sind. Denn dieses Fortschreiten der Erkrankung hat man früher kaum gemerkt, weil alles durch Schübe überlagert war. Und genauso finde ich, ist es auch mit dem Alter. Früher hat man überlegt, wie kriegt man zwischen 20 und 40 da einen Stopp in dieser Entzündungsaktivität. Und wenn einem das gelungen ist, war man schon zufrieden. Und heute geht der Fokus mehr ins Fortschreiten der Erkrankung. Mhm. Da muss auch noch ganz viel erreicht werden. Also verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Also die Arbeit ist noch lange nicht getan.
Ja, klar.
Führt aber auch dazu, dass man jetzt eben auf Patientinnen und Patienten schaut mit 50, 55, 60, 65, die, ich sag's mal jetzt, vielleicht früher schon im Rollstuhl saßen, wo es diese Fragen gar nicht gab. Und das ist auch natürlich ein Grund dafür, dass die meisten MS-Studien Patientinnen und Patienten zwischen 18 und 55 Jahren rekrutieren.
Aha.
Und wenn Sie dann überlegen, dass selbst wenn Sie bis 55 rekrutieren, ist aber oftmals das Gros der Patientinnen und Patienten in den Studien eben irgendwo zwischen 18 und vielleicht 40. Und deswegen können wir die Studien gar nicht so einfach auch auf ältere Patientinnen und Patienten übertragen. Und das ist genau das, wo sich jetzt so ein bisschen der Blick, der Fokus der Forschung hin entwickelt, was auch richtig und relevant ist. Ich will es nur nicht so sagen wir mal negativ formulieren, sozusagen. Da wissen wir noch weniger. Das hat einen guten Grund, warum wir weniger wissen. Wir haben am anderen Ende anfangen müssen, haben uns gut vorgearbeitet und haben jetzt sozusagen die Chance, eben auch in den, man traut sich ja kaum zu sagen, wenn wir sagen, ältere Patientinnen und Patienten, ich bin 48, ja, ich will noch nicht mit 50 älter sein. Aber ja,
sowas Ähnliches habe ich gedacht mit meinen 57 jetzt.
Also sag mal, zumindest wenn man sagt, das initiale Erkrankungsalter liegt ja meistens zwischen 20 und 40, also Leute, die schon etwas länger krank sind, da geht es natürlich nicht wirklich um alte Menschen, sondern um ältere,
ja. Ja,
so würden wir es vielleicht sagen.
Okay. Ja, also für mich auch eine komplett neue Sichtweise, aber finde ich gut, weil es eine positivere Sichtweise ist. Mhm. Aber ganz spannend, Sie haben ja jetzt gerade zu diesem Thema mit Ihrem Kollegen, der Marc Pawlitzki, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, eine meiner Meinung nach längst überfällige Studie auf den Weg gebracht, eben die MS-Therapie im Alter. Warum diese Studie? Das haben Sie ja im Prinzip schon angeschnitten. Und um was geht es jetzt in dieser Studie? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben?
Ich denke, die Fragestellung, die hatten Sie in Ihrem Einleitungsstatement im Prinzip schon formuliert. Mhm. Wir haben ja immer diese Balance zu finden, dass wir sagen, wir wollen diese Krankheit möglichst lange kontrollieren. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht durch ein möglichst langes Nutzen bestimmter Medikamente vielleicht Nebenwirkungen heraufbeschwören, die der jeweilige Patient oder die Patientin gar nicht mehr erleben sollte, weil die Erkrankung gar nicht mehr so rasch fortschreitet. Also gibt es jetzt mehr und mehr Ansätze, wo man sagt, kann man eine Therapie absetzen in einem bestimmten Alter oder auch kann man deeskalieren? Was heißt deeskalieren? Sagen wir mal, Sie hatten in jüngeren Jahren einen sehr aktiven Verlauf und haben eine der hochwirksamen Therapien bekommen.
Ja.
Dann würde man vielleicht überlegen, man will nicht sozusagen direkt von 100 auf 0 abbremsen. Kann man deeskalieren in dem Sinne, dass man von der sehr hochwirksamen Therapie auf eine Therapieform, die für mild moderate Verläufe ist, sozusagen einen Gang zurückschalten? Mhm. Und wenn dann immer noch alles stabil bleibt, dann sogar den Schritt gehen und sagen, man setzt mal ganz ab. Ja. Und das machen Leute, Studien in diese Richtung. Und da wird aber in unterschiedlichen Alterskategorien abgesetzt.
Ja.
Also es gibt beispielsweise eine Studie, da hat man Patientinnen und Patienten von Therapie genommen, die 3 bis 5 Jahre komplett stabil waren. Also
okay,
keine Schübe, kein Fortschreiten der Erkrankung, keine neue MRT-Aktivität. Und da hat man gelernt, wenn die Leute eben so jung sind, da war, glaube ich, das mittlere Alter der Studie um die 35, dann musste man nach wenigen Monaten die Studie abbrechen, weil man einfach gesehen hat, die Krankheitsaktivität kam zurück in den Patientinnen und Patienten, die abgesetzt haben. Das heißt also, in dem Alterssegment scheint es keine gute Idee zu sein.
Okay.
Ja? So. Und dann hat man aber auch Studien gemacht, wo man gesagt hat, das Durchschnittsalter war 55 oder 63 beispielsweise. Ja. Und dann hat man gesehen, dass das sind keine Studien, wo hunderte Patienten eingehen, sondern in der Größenordnung um die 100 Patienten pro Gruppe und je nach Studie.
Ja.
Und dann hat man gesehen, in der Gruppe der 100 Leute, die fortgeführt haben, war eben in einstelligen Prozentzahlen trotz fortführender Therapie noch eine Krankheitsaktivität. Hat man nochmal unterschieden zwischen Stüben- und MRT-Aktivität. Und die Gruppe, die abgesetzt hat, hatte eine höhere Rate an Krankheitsaktivität. Wenn man Schübe und MRT zusammennimmt, waren das 12% der Patienten.
Okay.
So, und jetzt müssen Sie sich selbst mal die Frage stellen. Sie sind beispielsweise 60 und Sie würden absetzen. Dann haben Sie eine knapp 10%ige Chance, dass wieder Krankheitsaktivität auftritt. Mhm. Und jetzt muss man mit den Leuten besprechen, wie ist das jeweilige Sicherheitsempfinden und das Sicherheitsbedürfnis. Weil man könnte ja sagen, wenn wir jetzt absetzen, würden wir in 10% Krankheitsaktivität riskieren. Wenn wir aber alle fortführen, dann würden wir ja quasi 90% überbehandeln.
Stimmt.
Und jetzt ist die Frage, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich möchte kein Risiko gehen und möchte auf jeden Fall die Therapie fortführen. Dann habe ich mir nachher nichts vorzuwerfen. Und andere gibt's, die sagen, ich habe jetzt diese Therapie vielleicht seit 15 oder 20 Jahren an Bord. Ich will versuchen, ob es auch ohne geht. Und jetzt, ich kann beide Seiten total verstehen. Jetzt gibt's gerade aus Amerika auch nochmal einen Diskussionsaspekt, wenn man älter wird und auch andere Erkrankungen fortschreiten, also sagen wir mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja.
Dann argumentieren Kollegen, will man denn für diese sogenannten Komorbiditäten, also diese zusätzlichen Erkrankungen, weiterhin so eine klimmende Entzündung riskieren? Oder ist es sogar auch für diese Komorbiditäten gut, die Therapie fortzuführen? Das ist also eine Frage, die auch noch ungeklärt ist. Und was Herrn Pawlitzki in der Studie eben umtreibt, und er hatte die Idee dazu, ist, könnten wir denn, wenn wir sehr sorgsam die Leute kontrollieren, also nicht sagen, wir setzen ab und machen ein MRT in einem Jahr oder machen eine Untersuchung in einem Jahr, könnten wir die so fein monitoren, zum Beispiel durch bestimmte Biomarker im Blut, durch bestimmte digitale Biomarker, also zum Beispiel gucken, wird mit dem Laufen besser, schlechter nach absetzen. So, dass man so kontinuierlich die Leute monitort, dass man noch bevor es zu einer Schubaktivität kommt oder bevor es zu einer MRT-Aktivität kommt, schon Hinweise bekommt, da ist was im Busch und dann eben diese Menschen auch wieder auf die Therapie nimmt. Das ist sozusagen die Idee der Studie. Also quasi den Brunnen ganz genau beobachten, bevor das Kind reinfällt.
Ja, genau das passiert bei mir jetzt. Ich habe jetzt also auch, ich bin im 16. Jahr der Therapie, habe alles durch von Avonex, Rebif, Tysabri, Maisent und jetzt zum Schluss Ocrevus, was ich gar nicht vertragen habe. Ich habe überhaupt keine Lebensqualität mehr gehabt. Ich habe gesagt, geht mir weg mit dem ganzen Zeug, ich will nicht mehr. Und jetzt merke ich aber schon, dass eine weitere Verschlechterung eintritt. Und das war das, was ich vorhin mit Russisch Roulette meinte. Also ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ich warte jetzt noch auf die nächsten zwei MRTs und danach will mein Neurologe entscheiden, wie es dann weitergeht.
Ja, ich meine, was ja so ein bisschen das Problem in der Medizin im Allgemeinen ist, wenn Sie ein Studienergebnis zur Verfügung haben und auf der Grundlage berät Sie ja Ihr Arzt oder Ihre Ärztin und haben ein Medikament, was beispielsweise 30% Effekt macht.
Ja.
Ja, dann haben Sie ja eine Gruppe getestet, die eben auf diesem Präparat war und beispielsweise eine Gruppe, die auf einem Scheinmedikament war. Und das macht in der Summe eine Differenz von 30%. Jetzt kommt ja diese 30% nicht dadurch zustande in der Studie, dass alle 200 Menschen, die dort drin waren, genau 30% Effekt hatten.
Mhm.
Die 30% kommen ja dadurch zustande, dass manche Leute 100% Effekt hatten und andere gar keinen.
Hm.
Und das ist ja das Problem, dass wir immer aus einem Mittelwert einer Studie argumentieren müssen, wie soll es anders gehen?
Ja.
Aber das, ich kann Ihnen an Ihrer Nasenspitze ja trotzdem nicht anerkennen oder ansehen, gehören Sie jetzt zu der Gruppe, die auf das Präparat zu 100% anspricht? Gehören Sie zum Schnitt, nämlich 30%? Oder gehören Sie sogar zu denen, wo es gar nicht anspricht?
Ja, so. Klar.
Und wenn man jetzt nochmal von früher kommt und sagt, Schübe war super einfach. Man konnte sagen, da hat jemand im Schnitt 2 Schübe pro Jahr, der geht auf ein Medikament und plötzlich sind die Schübe weg. Das war einfach rauszufinden. Oder man hat 2 Schübe, geht auf ein Medikament und hat danach nur noch einen Schub. Dann kann man sagen, naja, ist noch nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung. Bei dem Fortschreiten der Erkrankung oder wo Sie sagen, Sie haben den Eindruck, das bleibt nicht stabil.
Ja.
Das ist ja wahnsinnig schwer zu messen, dieses Gefühl, das bleibt nicht stabil. Ja, wenn man überlegt, jeder gesunde Mensch hat Tagesschwankungen. Also wenn Sie jetzt sagen, ich bin gestern 200 Meter gelaufen, lauf sonst 400. Hatten Sie gestern einen schlechten Tag? Ist das fortschreitende Erkrankung? Und wenn Sie dann eine fortschreitende Erkrankung haben und ein Medikament reduziert dieses Fortschreiten um 30%, dann haben Sie ja als Patientin trotzdem das Gefühl, die Krankheit schreitet fort. Also wie soll ich Ihnen belegen, als Arzt, wie viel das einzelne Medikament Ihnen bringt?
Ja, klar.
Und das macht es so schwierig, auch allein von der ganzen Systematik, wie man das untersuchen will, weil alles basiert auf Gruppenvergleichen, aber der Rückschluss soll auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten gelingen. Und das bleibt, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein Stück weit ausprobieren.
Try and error. Aber dann kommt ja noch was dazu, was Sie vorhin schon erwähnten, die Komorbitäten, also das zusammen mit der Grunderkrankung gleichzeitig noch weitere Krankheiten vorliegen, also die auch mit dem Altern in Verbindung gebracht werden, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes und so weiter. Und bei mir ist es jetzt manchmal das Problem, ist es jetzt die MS oder ist es alt? Fragezeichen.
Genau. Das ist das ist genau eine der Schwierigkeiten, weil man würde ja auch sagen, keine Ahnung, mit 50 ist man vielleicht etwas eingeschränkter als mit 30.
Ja, eben. Ja,
und ist es jetzt so, dass es durch die MS noch eine größere Einschränkung gibt oder ist es einfach, dass man akzeptieren muss, dass man sozusagen ein bisschen, was soll ich sagen, ja, da macht man mal Sport, ist voll motiviert und am nächsten Tag rappelt man aus dem Bett und hat den Eindruck, man ist über Nacht 10 Jahre gealtert. Verstehst du? So. Und jetzt ist die Frage, wie will man das vergleichen? Ja? Manchmal habe ich hier Patientinnen, die dann mit Ehemann kommen und sagen, aber mein Mann, der wandert immer noch die 15 Kilometer und bei mir lässt es jetzt nach. Ja? Und auch dann bleibt es immer noch schwierig. Ist es eben ein individuelles Altern oder ist es eben noch durch die MS dazu oder durch die Komorbiditäten? Aber ich möchte bei den Komorbiditäten, weil Sie die angesprochen haben, nochmal diesen Gedanken aufwerfen. Man glaubt ja, dass zum Beispiel sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, Arteriosklerose, das sind ja auch Entzündungsprozesse dabei. Also wenn man jetzt etwas antientzündlich behandelt, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, weil das natürlich unter Umständen verschiedene Mechanismen sind. Aber möchte man dann in einem Patienten so eine chronische Entzündung drin lassen, das wird aller Voraussicht nach auch für diese Komorbidität nicht gut sein. Im Moment wird noch sehr andersrum argumentiert und man sagt, wenn man jetzt diese Medikamente weitergibt, begünstigen die nicht sogar Komorbiditäten. Aber auch diese Frage ist in beide Richtungen noch offen und aus meiner Sicht noch nicht geklärt.
Spannend auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt, um ein kleines Beispiel zu erzählen, Frauen und Wechseljahre ist ja dann auch nicht ungewöhnlich. Mhm. Mein Gynäkologe wusste gar nicht, der konnte damit gar nichts anfangen, wenn ich ihm was beschrieben habe. Das hätte genauso gut auf die Wechseljahre stimmen können und genauso gut mit der MS einhergehen können. Das war total schwierig. Also im Prinzip weiß ich jetzt gar nicht, ob ich besonders gut durch die Wechseljahre gekommen bin und nur MS hatte oder ob ich schlechte Wechseljahre hatte und die MS ruhig war.
Ja, und das ist so ein bisschen auch das Problem. Die Medizin ist halt echt kompliziert geworden. Und weil eben immer mehr Erkenntnisgewinn da ist. Und genauso wie jetzt Ihr Gynäkologe mit der MS nicht viel anfangen kann, ist es wahrscheinlich rumgedreht, dass ich Sie als Neurologe für das gynäkologische Problem nicht gut beraten kann, weil sich meine Fachrichtung entzieht. Ja? Ja. Und das ist in der Tat ein Problem. Man versucht dann manchmal über so interdisziplinäre Sprechstunden was zu bewegen oder auch, dass es bestimmte Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich eben mit bestimmten Themen sozusagen besonders identifizieren. Also zum Beispiel hat Frau Kollegin Hellwig aus Bochum, ist dafür bekannt, dass sie eben sehr viel Erfahrung mit Schwangerschaften bei Multiple Sklerose gesammelt hat. Also die kann selbst innerhalb der Neurologen-Community wahrscheinlich noch besser zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Familienplanung und MS beraten. Und die Frau Dr. Elias Hamm beispielsweise aus Hamburg, die hat sich jetzt auf den letzten Kongressen auch viel mit dem Thema Menopause, Wechseljahre und MS beschäftigt und da eben Kohorten präsentiert, was muss man besonders berücksichtigen. Und ich glaube, da hat man vielleicht nochmal eine Chance, ganz spezielle Fragestellungen nachzufassen, sowohl als Ärztin, Arzt, wenn man sagt, ich habe hier eine Patientin, die schildert mir das und das Problem, dann rufe ich doch mal bei den Spezialistinnen in dem Fall an.
Ja.
Ja, oder empfehle sogar, dieser sehr spezifischen Fragestellung vielleicht da nochmal einen Rat einzuholen.
Also Kommunikation ist alles.
Ja.
Aber es ist ja nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes und generell das Älterwerden. Es ist ja auch der kognitive Abbau. Kognitiver Abbau, da haben wir ja mit der MS zu tun. Aber auch im Alter, beziehungsweise im Alter und auch bei der MS. Welche spezifischen Strategien können denn jetzt Kliniker anwenden, um kognitive Veränderungen bei älteren MS-Patienten zu überwachen und zu behandeln?
Naja, das Überwachen kann man, glaube ich, ganz gut machen, weil es ja entsprechende neurokognitive Tests gibt. Auch da muss man einmal überlegen, wie viel Zeit pro Patientin, pro Patient zur Verfügung stehen. Mhm. Deswegen geht man meistens auf solche Kurztests ab. Es gibt zum Beispiel einen Test, der heißt SDMT, der wird relativ häufig verwendet. Es gibt auch so einen Rechentest, der heißt Passat, der wird häufiger mal verwendet. Aber das sind sehr, sehr orientierende, ich würde sagen, grobe Untersuchungen. Mhm. Wenn es dann wirklich in die Details geht, dann braucht man eine neuropsychologische Testung. Da gibt es in den Zentren oft dann auch Neuropsychologen und Psychologinnen, die dann eine differenzierte Testung machen. Das nimmt aber dann auch durchaus eine Stunde bis eine anderthalbe Stunde in Anspruch.
Okay.
Und dann, auch da wieder, ja, wir kommen aus einer Zeit, wo Schübe gezählt wurde. Und die Sache mit der Neurokognition ist erst im Verlauf rausgekommen. Das heißt, die Neurokognition ist nie der primäre Endpunkt einer klinischen Studie, sondern die Neurokognition ist immer irgendwo in den sekundären Endpunkten. Das heißt, auf den primären Endpunkt wird die Studie immer statistisch bezogen. Also man überlegt, wie viele Menschen muss man einschließen, um den primären Endpunkt, die Schubrate, statistisch relevant untersuchen zu können. Wenn jetzt ein kleinerer Effekt auf die Neurokognition besteht, dann kann es sein, dass die Studie nie dafür gepowert wurde und deswegen die Erkenntnis zu dem Endpunkt auch limitiert bleibt. Soll heißen, wir haben im Moment nicht so eine gute Idee, welches der MS-Medikamente wirkt denn besonders gut auf die Neurokognition. Wir haben Hinweise,
ja,
dass zum Beispiel, Sie hatten eben einen S1P-Modulator angesprochen, dass da zum Beispiel ein alltagsrelevanter Effekt auf die Neurokognition nachgewiesen werden konnte. Das war die sogenannte Expand-Studie damals.
Okay.
Ja. Aber Sie können deswegen nicht so einfach sagen, andere tun das nicht. Also die MS-Medikamente sind nicht primär für die Neurokognition untersucht worden. Mhm. Ja, es gibt eine Übersichtsarbeit, die habe ich mit Kollegen aus Münster in meiner Münsteraner Zeit noch gemacht. Und da haben wir eben durchaus auflisten müssen, dass die Präparate gar nicht so unterschiedlich auf die Neurokognition wirken. Ich glaube, es bleibt generell so, auch Neurokognition ist durch eine antientzündliche Therapie positiv zu beeinflussen. Aber wir können nicht gut differenziert sagen, Präparat A wirkt auf die Neurokognition besser als Präparat B aus diesen studienimmanenten Gründen sozusagen.
Das hört sich alles sehr, sehr spannend an und auch kompliziert. Und wahrscheinlich ist es manchmal auch nur der Zufallsfund, kann das sein?
Naja, also Sie merken das daran, was geht sozusagen in die Leitlinien ein? Was ist als Verschlechterungsgrund, der zum Beispiel eine Therapieumstellung bedingt, so valide, so nachvollziehbar zu erheben, dass Sie wirklich diesen Punkt in die Leitlinie nehmen können? Und da fällt eben oft fortschreitende Erkrankung über einen EDSS-Wert, wird das ja bestimmt, oder die Schubrate auf, oder eben MR-tomografische Parameter. Die Neurokognition, die eben zum Teil sehr schwierig, sehr unterschiedlich zu erheben ist, ist im Moment eben noch nicht der Trigger, dass man sagt, ich kann jetzt alles andere an Markern über Bord werfen und mich allein auf die Neurokognition beschränken. Also da ist auch noch Arbeit zu leisten. Und ich sag mal, alles, was ansonsten auch für einen Nicht-MS-Patienten günstig für die Hirngesundheit ist, trifft natürlich für die MS-Patientinnen mindestens in gleichem Maße zu, soll heißen. Eine gesunde, vernünftige, idealerweise mediterrane Ernährung ist gut. Wenn man noch nicht raucht, sollte man besser auch nicht damit anfangen. Sie wissen, was ich meine. Wenn man raucht, sollte man lieber mal aufhören.
Ja, richtig.
Ich bin auch ein großer Freund davon, bei einem guten Essen mal ein Gläschen Wein zu trinken. Aber man sollte dann eben nicht jeden Tag gut essen und nicht jeden Tag damit Wein trinken.
Ich verstehe, ja.
Und genauso auch im Rahmen, was jeder kann. Ja, auch da ist klar, sollte eine sportliche Betätigung sein. Oft ist es ja zum Beispiel bei MS-Patientinnen so, dass wenn es zu einer körperlichen Aktivität kommt, dass es solche UTOF-Phänomene gibt,
richtig,
also hitzeassoziierte Verschlechterung. Deswegen ist Schwimmen beispielsweise eine gute Idee, weil man dann eben in dem kühlen Wasser trotz der körperlichen Betätigung sozusagen nicht überhitzt. Ja, zudem ist das Schwimmen eben gesund, was Gelenke und solche Dinge betrifft. Und da muss jeder für sich entscheiden, wie viel er machen kann. Ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine Einschränkung aufgrund der MS haben und deswegen sozusagen den ganzen Tag sitzend verbringen, dann bauen Sie ja auch konditionell und was die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System betrifft ab.
Stimmt.
Ja, ich will jetzt niemanden mit einer Einschränkung motivieren, irgendwie übermenschliche sportliche Leistungen zu vollbringen, weil das werden Sie dann heimgezahlt bekommen in den Tagen danach. Aber ich glaube, genauso wie ältere Menschen nicht allein in der Wohnung sitzen sollten, und damit meine ich jetzt aber Ü80, Ü90, sondern da ist halt der Spaziergang die sportliche Betätigung.
Ja.
Ja? Und wenn Sie aber sagen, ich habe jetzt angefangen zu schwimmen und habe beim ersten Mal tatsächlich nur, keine Ahnung, 2 Bahnen à 25 Meter geschafft, dann ist das ein Startpunkt. Und wenn es ein Vierteljahr später eben schon 3 Bahnen sind, dann haben Sie für sich selbst einen Fortschritt erreicht. Und da mag das auch, ja, gemessen an einem gesunden, fitten Menschen, ja, weniger weit sein, aber sie haben für sich trotzdem was Gutes getan. Und das ist doch auch klar, wenn jemand sagt, ich habe eine Geheinschränkung, ja, ich gehe einen Kilometer kürzer als sonst, aber es ist ein Ex-Marathonläufer, dann ist er immer noch bei 41 Kilometern. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
Das heißt also, man kann in seinem Rahmen versuchen, sozusagen das Bestmögliche rauszuholen. Und all das, was man sozusagen für so Brain Health, also Hirngesundheit, kennt, ja, was wie gesagt auch ganz gesunden Leuten empfohlen wird, das ist natürlich für MS-Patientinnen und Patienten auch hochrelevant. Ja? Also holen Sie sozusagen aus Ihrem Körper das Bestmögliche raus. Und nochmal, für den einen sind das 1000 Meter gehen und für jemand anderen ist es vielleicht trotz MS auch 10 Kilometer joggen. Und alles beides ist total in Ordnung. Übrigens, ich habe eine Studie gelesen, der durchschnittliche Mensch in Westeuropa bewegt sich 800 Meter pro Tag.
Ach.
Ist doch erschreckend wenig, oder?
Das ist wirklich wahr. Wissen Sie, was ich mache? Weil ich kann ja auch nicht mehr so gut laufen. Ich habe vor 7 Jahren aufgrund eines Schubes plötzlich im Rollstuhl gesessen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich jetzt mal einen Tag nur zu Hause bin, dass ich jeden Tag, also ich sag mal so von 10 bis 17 Uhr, jede Stunde ungefähr, mindestens 250 Schritte gehe. Das mache ich dann immer vom Badezimmer bis zum Schlafzimmer. Das sind 37 Schritte und dann denke ich mir, ach, hast nichts anderes vor, das machst du jetzt mal 10 Minuten. Und zack, sind es dann 1000 Schritte immerhin.
Ja, aber das meine ich genau. Ja. Das machen, was machbar ist. Es gibt auch Leute, die haben beispielsweise so einen Heimtrainer und fahren dann einfach 15 Minuten auf dem Heimtrainer, wenn das möglich ist. Ja, oder ein Motomet gibt es ja beispielsweise.
Richtig, das habe ich auch.
Als Möglichkeit. Und ich glaube, damit halten sie sich im Rahmen ihrer Einschränkungen und ihrer Möglichkeiten fit. Und das ist wichtig. Wenn sie Gehstrecke einbüßen, ist es natürlich gut, wenn die Gehstrecke nicht schon vorher aus konditionellen Gründen nur ganz minimal war. Ja. Das ist, glaube ich, schon der Teil, den man auch selbst beitragen kann.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück in die Wartezimmer unserer behandelnden Neurologen, die gemeinsame Entscheidungsfinden. Wie können Ärzte die gemeinsame Entscheidungsfinden mit den älteren Patienten fördern, um sicherzustellen, dass die Behandlungspläne auch mit den individuellen Zielen und Werten übereinstimmen? Haben Sie da eine Idee?
Ja, also das ist sicherlich etwas, was Zeit voraussetzt und ein ganzes Team voraussetzt. Und dann muss man sagen, Patientinnen und Patienten sind natürlich individuell extrem verschieden. Mhm. Ja, es gibt die Leute, die sehr gut belesen sind, die auf Augenhöhe diskutieren wollen. Und dann gibt es eine sogenannte partizipative Entscheidung. Das heißt also, beide Seiten sind gut informiert und kommen zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung. Mhm. Es gibt aber auch Patientinnen und Patienten, die kommen und sagen, wissen Sie, Sie sind doch da Experte, sagen Sie mir doch einfach, was richtig ist.
Okay.
Ja, und dann muss man natürlich sagen, ich weiß ja nicht, was für Sie richtig ist. Wenn man jetzt von den Studien her kommt, wäre das ein gutes Vorgehen aus meiner Sicht. Und was man vielleicht so ein bisschen, wenn man länger den Beruf macht, dann auch gelernt hat, ist, es hilft nichts, Patienten was überstülpen zu wollen. Weil dann wird es nicht umgesetzt, sondern man muss schon sozusagen einen gemeinsamen Plan fassen. Mhm. Und der basiert meistens auf der Grundlage, dass beide Seiten gut informiert sind. Ich glaube, es macht keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 15 und mehr MS-Therapien zur Verfügung. Wenn ich jetzt irgendeinen armen Menschen, der sich das erste Mal damit beschäftigt, ich hätte jetzt fast zuballern gesagt.
Nö, es ist
also
so.
Mit 15 Medikamenten, was die alles können, was die mechanistisch tun, was die potenziell für Nebenwirkungen haben, der geht doch hier raus, dem klingeln die Ohren und er wird gar keine Entscheidung treffen. Oder die Entscheidung geht zu einem anderen Arzt.
Ja.
Also würde ich sagen, hören Sie, ich glaube, für Sie kommen 2 oder 3 unterschiedliche Optionen in Frage.
Mhm.
Und dann versuche ich, diese 2 oder 3 Optionen darzulegen. Und wenn der Patient oder die Patientin dann eine gute Idee hat und sagt, da kann ich mitgehen. Also ich sag mal beispielsweise, früher ging das oft, dass jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, mir 3-mal in der Woche eine Spritze zu verabreichen. Aber wenn es eine Tablette gäbe, ja, dann wäre ich sozusagen dabei. Das könnte so eine Entscheidung sein. Oder jetzt haben wir B-Zell gerichtete Therapien. Manche muss man subkutan spritzen, kann das aber zu Hause tun. Andere werden 2-mal im Jahr intravenös verabreicht. Dafür muss man in die Klinik kommen. Also wir haben schon mittlerweile auch Möglichkeiten, den Leuten etwas, was für die eigenen Lebensumstände passendes anzubieten. Ja, und wenn jemand sagt, na, bevor ich da jetzt mehrfach Nebenwirkungen habe, mir ist das ganz passend mit meinem Job, eben 2-mal im Jahr einen Termin zu machen und die Kontrollen lasse ich dann beim Hausarzt, beispielsweise Blutwertkontrollen beim Hausarzt. Jemand anders sagt vielleicht, ich bin aber viel auf Reisen unterwegs, es wäre am besten, ich könnte so eine Schachtel mit Tabletten mitnehmen.
Ja.
Da kann man, glaube ich, einen ganz guten Deal finden. Und ich meine, das ist ja so ein alter Spruch, Medikamente können nur wirken, wenn sie auch eingenommen werden.
Genau.
Und deswegen bringt es nichts, dass ich ihnen was abverlange, wo sie sagen, das passt nicht in mein Leben.
Ja.
Und nachher liegt das Zeug im Nachtschrank und da wirkt es sicher nicht.
Unbedingt. Aber welche Frage mir noch auf der Seele lag, aufgesetzte Schübe. Was ist dann normalerweise Cortison? Aber gerade jetzt im Alter, ich denke da an die Osteoporose, macht das Sinn?
Also das ist in der Tat eine sehr individuelle Entscheidung. Früher hat man ja gerade bei den sogenannten sekundär chronisch progredienten oder primär progredienten Patienten einmal alle Vierteljahr Cortison gegeben. Das hat man in immer mehr verlassen, A, weil es eben Alternativen gab und B, weil eben die Nebenwirkungen relevant sind. Ich glaube, wenn es zu einem aufgesetzten Schub kommt, dann muss man eher überlegen, ist die Immunologie insofern verändert, als dass dann auch wieder eine Therapie zur Schubverhinderung Sinn macht in dem jeweiligen Fall.
Okay.
Wenn man jetzt sagt, na gut, das ist wirklich seit, ich sag jetzt mal 5 oder 10 Jahren eine sekundär chronisch progrediente MS und jetzt ist mal ein Schub dazu gekommen, dann halte ich auch eine Cortisongabe für gerechtfertigt. Und wir haben natürlich auch heute die Möglichkeit, über knochendichte Messungen die Osteoporose einzuschätzen und dann eben auch zum Beispiel therapeutisch anzugehen. Ja, es gibt dann Konstellationen, wenn vielleicht jemand als Zusatzerkrankung noch eine Rheumaerkrankung hat, wo bekannterweise dann die Osteoporose schneller fortschreitet und auch früher anfängt, da kann man es nochmal differenzierter betrachten. Aber wenn es eben, haben es eben auch angesprochen, die Osteoporose ist natürlich postmenopausal, also wenn die Wechseljahre stattgefunden haben, bei Frauen auch stärker fortschreiten. Da muss man eben gucken, was kann man entsprechend auch therapeutisch für die Osteoporose tun. Das gilt aber ehrlicherweise auch für alle Menschen, unabhängig von der MS-Diagnose.
Okay, also ich habe jetzt schon richtig, richtig viel gelernt. Also ich könnte Ihnen, glaube ich, ewig zuhören, aber ich würde mit Ihnen auch noch gerne über Ihr Herzensprojekt sprechen. Reine Nervensache, das ist übrigens so eine coole Aussage, das sage ich immer, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, reine Nervensache. Was verbirgt sich hinter diesem kurzen Titel? Sie nennen es an der anderen Stelle Ihre Welt der Neurologie, finde ich total schön.
Ja, reine Nervensache ist im Prinzip so eine Kombination aus einer Homepage und aus einem Instagram-Account und einem Twitter-Account. Und ich denke, wir können ja Menschen natürlich beraten, die zu uns kommen. Aber ich denke, wir haben auch die Verpflichtung, zum Beispiel neue Forschungsergebnisse, besonders interessante Erkenntnisse auch irgendwie in der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und mein Team, da sind viele tolle Menschen dabei, muss ich sagen, die haben diese Idee eben unterstützt. Und wenn wir jetzt etwas veröffentlichen, eine neue Publikation oder auch eine Publikation von einer anderen Arbeitsgruppe lesen, wo wir sagen, Mensch, das ist doch besonders relevant für Leute. Mhm. Aber auch manchmal, wenn jemand von hier von meinen Kolleginnen und Kollegen einen Preis gewinnt oder eine bestimmte Tagung besucht, dann versuchen wir immer so ein bisschen ein Update zu geben. Ja. Und ich sag mal, bei Instagram eben in einem eher kurzen Format und auf der Homepage eben dann auch manchmal mit ein- oder zweiseitigen Artikeln. Ja. Und manche von uns lesen manchmal auch, sagen wir mal, spannende Bücher, ja, und sagen, Mensch, das ist doch eine schöne Literaturempfehlung, da machen wir doch mal eine halbseitige Zusammenfassung. Ja. Und das alles soll so ein bisschen auch diese wissenschaftliche Erkenntnis so ein bisschen, Sie haben das gesagt, die Brücke zwischen Forschung und Versorgung bauen. Genau. Und insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn das auch weiterhin gutes Interesse auslöst einfach.
Ja, also ich kann das aus meiner Sicht unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Ich treibe mich, um das mal locker auszudrücken, sehr, sehr gerne auf der Seite rum. Und ich komme da auch jedes Mal von Hölzgen auf Stöcksken, das so heißt es, am Niederrhein. Ich lese was zur MS, da habe ich auch übrigens Ihre Studie entdeckt und komme da plötzlich ganz woanders aus. Und es ist so schön geschrieben, so verständlich geschrieben. Ich meine, klar, bei manchen Sachen muss man nachschlagen, aber dafür haben wir ja den Herrn Google, der uns da die Übersetzung dazu geben kann. Also ich kann jedem nur raten, da wirklich reinzuschauen. Und wir werden auch die Daten, wo das alles zu finden ist, wo Sie zu finden sind, alles in unserem Teaser zu diesem Podcast schreiben. Gibt's denn was ganz Aktuelles, was Neues, was Sie auf reine Nervensache stehen haben?
Ja, zum Beispiel hatten wir einen ganz, ganz interessanten Fall. Der ist gerade heute da mal veröffentlicht worden, wo wir erst über eine genetische Testung in der Lage waren, den Immundefekt der Patientin rauszuarbeiten und der können wir jetzt eine Therapie anbieten, die ganz spezifisch auf diesen Immundefekt fokussiert. Und das sind so Highlights, wo man sagt, das will man, dass es eben andere Menschen auch mitkriegen. Ja? Oder auch, wie Sie das sagen, wenn wir jetzt eine Studie in einer bestimmten Patientenpopulation durchführen und eben ganz bewusst Leute mit MS über 55 suchen, dann kann man natürlich auch hier mal die Studie vorstellen und vielleicht gibt es dann Interessenten und die sagen, Mensch, das ist doch im Einzugsgebiet der Klinik, da melde ich mich mal. Und so ist es gedacht. Oder stellen Sie sich vor, morgen wird ein neues Medikament zur progredienten MS zugelassen, dann kriegen Sie das vielleicht mit, wenn Sie sich irgendwann durch Zufall Ihr niedergelassener Kollege das mitgekriegt hat und Sie das nächste Mal dort sind. Oder Sie sind eben auf reine Nervensache, dann wissen Sie es morgen.
Ja, das ist gut. Also insofern kann ich wirklich jedem nur raten, drauf zu gucken. Und Ihnen auch, ich tue es ja auch, auf Instagram zu folgen. Gerade auch diese kleinen Sachen, die regen zum Nachdenken an. Und wenn man dann mal so eine Idee hat, dann hat man ja die Möglichkeit auch zu recherchieren.
Genau.
Ich kann mich für heute nur ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Meuth. Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich würde gerne viel, viel länger mit Ihnen sprechen. Aber dazu reicht die Zeit weder bei Ihnen noch bei uns. Und ja, also vielen, vielen Dank.
Sehr gern und wir sind ja nicht aus der Welt. Vielleicht gibt es ja irgendwann in der Zukunft eine zweite Folge.
Das hoffe ich doch sehr. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst nicht, uns zu folgen und unsere Episoden zu teilen, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Und ich hatte es ja schon angedeutet, wenn ihr Professor Dr. Meuth bzw. der Neurologie Düsseldorf bzw. seinem Herzensprojekt reine Nervensachen folgen wollt. Wie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da richtig viele Informationen gibt. Ihr findet alle Angaben dazu im Teaser für diese Folge. Wenn ihr mir folgen möchtet, weil ihr vielleicht selbst Gast in meinem Podcast sein möchtet oder etwas anderes loswerden wollt, dann freue ich mich auf eure Nachrichten. Wie ihr mich findet, seht ihr dann ebenfalls im Teaser zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal bei MS Voices.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.